SWR 2, Fortsetzung folgt.
Daniel Mason, oben in den Wäldern, Folge 9.
Er war in London gewesen und anschließend in Paris, wo er in die Wirren der Revolution geraten und nur knapp mit dem Kopf auf den Schultern davongekommen war. Die letzten 15 Jahre hatte er auf den westindischen Inseln und in Brasilien verbracht, wo er ein schachspielendes Schwein und ein Pferd mit gespaltenen Hufen wie denen des Teufels gesehen hatte und einen Mann vom Wahnsinn kuriert hatte, indem er ihm die Zähne zog. Brasilien. Er war so etwas wie ein Botaniker geworden, hatte den Amazonas bereist, eine Abhandlung über brasilianische Kakteen verfasst und sich in Rio de Janeiro niedergelassen, wo er die vergangenen Jahre damit zugebracht hatte, an einem philosophischen Traktat über die Freiheit und die Menschenrechte zu arbeiten und Unruhe zu stiften. Mit Unruhe stiften meinte er, dass er Sklaven gegen ihre Herren aufgehetzt hatte. »Hättest du das nicht auch hier tun können?«, fragte Mary, die zwei Zeitschriften der abolitionistischen Bewegung abonniert hatte und $1 pro Jahr für das städtische Mündel Simon aus Georgia spendete, der aus der Sklaverei geflohen war, die Schwindsucht hatte und 3 Kinder versorgen musste. »Wir haben ähnliche Ansichten«, sagte er und zwinkerte ihr zu, ging aber nicht weiter darauf ein. Im vergangenen Herbst hatte er einen Brief von einem Anwalt erhalten, in dem stand, dass sein Onkel das väterliche Anwesen für sich beanspruchen wolle, und er beschloss, es sei an der Zeit, zurückzukommen. Er hatte immer davon geträumt, zurückzukehren und sein Leben so zu beenden, wie es begonnen hatte, auf dem Lande. »Und deine Frau? Und deine Kinder?«, fragte Mary. Er lachte. »Aber er sei doch Junggeselle.« Eine Zeit lang schwiegen die Schwestern. Dann hob Alice die Hand und steckte eine lose Haarsträhne unter ihre Haube. »So ist es also«, sagte sie. Von da an besuchte George Carter sie öfter, denn er war nicht imstande, für sich allein zu sorgen. Jenny, die alte Hausmagd des Pfarrers, lebte immer noch in einem kleinen Haus am Rande des Grundstücks, aber sie hielt sich derzeit in Springfield auf, da ihre Schwester erkrankt war. Im Laufe des ersten Monats fraßen die Ratten seinen Getreidespeicher leer, George steckte die Küche in Brand und er konnte sich nicht dazu durchringen, ein Schwein zu töten, nicht einmal ein Huhn. Dann fraßen Hirsche seine Stangenbohnen, Kaninchen seine Rüben und 2 Stachelschweine machten sich über seine Pfirsichsetzlinge her. »Er wird den Winter nicht überleben«, sagte Mary. »Er braucht eine Gattin«, sagte Alice. In letzter Zeit musste sie öfter an Arthur Barton und Amos Crawford denken, an den Vetter von Lucretia Parsons und an den unverschämten Soldaten, der mit ihr ins Kornfeld hatte gehen wollen. »Meiner Ansicht nach würde eine Magd vollkommen genügen«, sagte Mary. Als der Herbst kam, nahmen sie ihn mit in die Plantage, zeigten ihm die Äpfel und gingen mit ihm zwischen den Bäumen entlang. Alice schnitt ein Exemplar in Scheiben. Der Saft lief ihr über die Finger und über das Handgelenk. »Die schmecken genauso wie früher«, sagte er. Und dann erzählte er ihnen von dem regnerischen Tag, an dem er den Major zu dem Apfelbaum geführt hatte, während sein großer, schlanker Bursche mit den Pferden an der Straße auf ihn wartete. Alice rief, »Das warst du!« Denn er war längst ein Teil ihrer Mythologie. »Nimm doch einige mit heim«, sagte Alice. »Danke, zu viel der Güte«, sagte George Carter. Aber rein zufällig hatte er einen leeren Beutel dabei. Von da an kam er nicht mehr jede Woche, sondern fast täglich, um Alice bei der Ernte zu helfen. Wenn sie pflückte, hielt er den Korb, und wenn sie auf die Leiter stieg, um die obersten Äste zu erreichen, hielt er ihre Taille, damit sie nicht fiel. Und Mary sah zu. Eines Nachts, als sie während der Erntezeit im Bett lagen, verkündete sie, sie halte ihn für einen Lüstling. »Ich finde, er ist ein Gentleman«, sagte Alice. »Er ist ein alter Lüstling«, sagte Mary. »Dich so anzurühren. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, er schaut, wo er zugreifen muss, um dich zu melken.« »Seine Hände waren mitnichten dort, wo man irgendetwas melken könnte«, sagte Alice. »Aber viel hat nicht gefehlt«, sagte Mary. Alice lächelte. »Mich kann man ohne dies nicht mehr melken«, sagte sie. »Die Zeiten sind vorbei.« »Es gibt ein Wort für Frauen, die einen Mann bei sich tun lassen, was er will«, sagte Mary. »Und ich weiß wirklich nicht, weshalb du solch rosige Wangen bekommst. Sein Mund sieht fast so schlimm aus wie seine Scheune.« Alice lachte auf, erleichtert, dass das Gespräch eine heitere Wendung nahm. »Unsere Zähne sind auch nicht gerade strahlend weiß«, sagte sie. »Ich mache ja auch niemandem den Hof«, sagte Mary, und beinahe hätte sie hinzugefügt, »und das habe ich auch noch nie getan.« »Das ist der Unterschied.« »Und wenn du wählen müsstest, auf wen fiele deine Wahl?«, dachte sie. »Mich oder ihn?« Stattdessen sagte sie, »wozu braucht er denn so viele Äpfel? Die kann ein Mann allein doch gar nicht essen.« »Ich habe da so einen Verdacht«, sagte Alice. Ihr Verdacht bestätigte sich am übernächsten Mittwoch, als er mit einem Krug die Straße heraufkam, in dem eine bernsteinfarbene Flüssigkeit schäumte. »Ein Tausch in Naturalien gefällig?«, fragte er. »Wie aufmerksam«, antwortete Alice. Doch als sie in die Küche ging, um Gläser zu holen, baute sich Mary vor ihr auf. »Der Osgoodswunder ist kein Mostapfel.« »Ach, Mary«, sagte Alice, »sei friedlich, es ist heiß draußen, der Apfelwein ist bestimmt köstlich.« Sie lächelte. »Und George scheint ein erfahrener Moster zu sein.« Mary fand das gar nicht lustig. »Du weißt genau, dass Vater diese Plantage nicht angelegt hat, um Mostäpfel zu züchten. Du kennst doch seinen Brief.« »Vater ist tot. Die Plantage gedeiht prächtig, und ich glaube kaum, dass die Äpfel etwas dagegen haben, wenn ein paar von ihnen in George Carters Apfelwein landen. Schließlich war er es, der den Baum überhaupt erst entdeckt hat.« Sie wussten beide, dass sie recht hatte, aber Alice blickte in das rote Gesicht ihrer Schwester, sah, wie sie zitterte, und erinnerte sich an den verhängnisvollen Tag in der Töpferei vor so langer Zeit. Sie sagte, »Ich werde ihm mitteilen, dass sie am besten schmecken, wenn man sie isst. Aber dieses Mal wäre es unhöflich, ihn abzuweisen. Schließlich ist er unser Nachbar.« »Nun, ohne mich«, verkündete Mary. Und so ging Alice allein hinunter zum Baum, setzte sich auf den Platz, den George Carter ihr anbot, und lächelte, als er den Apfelwein in die Gläser goss. Dann prostete er ihr zu und sie ihm, und sie tranken. Sie saßen lange unter der großen Ulme, und jedes Mal, wenn Alice ihr Glas geleert hatte, schenkte George Carter ihr nach. Mary beobachtete sie vom Fenster aus. Sie hatte ein ungutes Gefühl. In all den Jahren hatten sie sich ein Leben aufgebaut, von dem niemand hätte glauben mögen, dass zwei Frauen das alleine vermochten. Mit einer blühenden Apfelplantage und einer Herde Schafe. Immer wieder war es ihnen gelungen, Unheil abzuwenden. Sie hatten fast bis zum Ende durchgehalten. Und nun war dieser Mann gekommen und drohte, alles zu zerstören. Sie beobachtete die zwei, bis sie es nicht mehr ertrug. Dann verließ sie das Haus durch die Hintertür, setzte sich und starrte auf die Apfelbäume. Und als Alice kam und ihr mitteilte, George Carter habe sie beide zum Abendessen eingeladen, antwortete sie nicht. Also begleitete Alice George Carter allein. Es war Nachmittag, und obgleich es ein warmer Tag war, wehte eine kühle Brise das Tal herauf. Die Blätter der Bäume wurden bereits bunt, in den Ästen flatterten Meisen, und in der Ferne vernahm sie den Schrei eines Habichts. Ihr war schwindelig vom Apfelwein, und eigentlich hätte sie vollkommen glücklich und zufrieden sein müssen, aber tief in ihrem Innern spürte sie, wie elend ihrer Schwester zumute war. George Carter schien nicht zu bemerken, dass sie mit ihren Gedanken anderswo war. Stattdessen erzählte er von seinen Reisen nach Brasilien, seinen Aufgaben bei der abolitionistischen Gesellschaft und einem wichtigen Treffen in Philadelphia später im Jahr, an dem er teilnehmen und eine seiner Abhandlungen vortragen werde. Auf einer Lichtung sah er ein Beet mit Steinpilzen und stieß einen leisen Freudenschrei aus. Hatte er doch in Italien eine Vorliebe für diese Pilze entwickelt. Ihr Vater hatte sie stets davor gewarnt, Pilze zu sammeln, aber George schien keinerlei Bedenken zu haben. und sie zog den Saum ihrer Bluse aus dem Rock, um ihm sammeln zu helfen. Als er sich anschaute, was sie alles gepflückt hatte, fischte er einen kleinen Pilz heraus. »Es sei denn, du möchtest Mary vergiften«, rief er aus. Und sie wusste nicht, ob sie darüber lachen sollte. Als er klein war, sei ein Knabe gestorben, weil er von diesen Pilzen, die man Todesengel nenne, gegessen habe. Ganz furchtbar habe er leiden müssen. Was er erzählte, stimmte sie trübsinnig, und sie war erleichtert, als sie ihren Weg fortsetzten. Als die Straße schlammig und rutschig wurde, bot er ihr seinen Arm an, und sie ließ ihn nicht mehr los, bis sie sein Haus erreichten. Dort angekommen, sagte er, »Nun, du hast mich beim Flunkern ertappt.« Denn statt eines Abendessens wartete bloß das Brot auf sie, das Alice ihm vergangene Woche gebacken hatte. Alice bot ihm an, die Pilze zu kochen, aber er sagte, das sei nicht nötig, er habe gar keinen Hunger. Wenn sie wolle, könne er ihr aber noch mehr von seinem Apfelwein einschenken. Sie nahm dankend an, denn sie war nervös. Und als er kurz fort war, betrachtete sie ihr Spiegelbild im Fenster und hatte dasselbe Gefühl wie jedes Mal, wenn sie sich im Spiegel sah, nämlich, dass ihre Schwester sie anschaute. Sie war froh, als er wiederkam, und sie setzten sich zusammen auf die Veranda und starrten einen Moment lang in die Abenddämmerung. Er nahm eine Scheibe Brot, drückte die Beeren hinein und reichte es ihr. Dann wollte er wissen, ob sie sich an seinen Vater erinnere, an den Unterricht und an die Tage, an denen sie in die Wälder geflüchtet seien. »Ja, daran erinnere sie sich«, sagte sie. Er sagte, er habe viel an sie gedacht, als er fort war. In den Jahrzehnten, die seither vergangen waren, habe es Momente gegeben, in denen er an sein Leben in Massachusetts zurückdachte und sich fragte, was wohl geworden wäre, wenn er nicht fortgegangen, sondern geblieben wäre. Bei ihr geblieben wäre. Als er geendet hatte, war sie still. Nach einer Weile bemerkte er, »Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt.« »Nein«, gab sie zurück. »Du zürnst mir nicht«, fragte er. Sie wandte sich ihm zu und spürte, wie ihr Tränen in die Augen stiegen. »Aber warum ich?« fragte sie, denn sie hatte das Gefühl, dass er ihr etwas schenkte, das sie nicht verdiente. »Warum ich?« »Und nicht Mary?«
»Weil du du bist und sie ist sie«, sagte er.
Fledermäuse flatterten durch die aufkommende Finsternis. Sie schlug sich gegen den Hals, als sie etwas stach. »Selbst die Mücken finden dich bezaubernd«, sagte er. Sie ignorierte diese Bemerkung.
»Wollen wir nicht hineingehen?«, fragte er.
Sie schaute in Richtung ihres Hauses, wo ihre Schwester wartete. Das alte Pfarrhaus war spärlich eingerichtet. Vom Kaminsims blickte das strenge Gesicht seines Vaters auf sie herab, genau wie damals in der Schule. Dort stand auch ein Porträt der Familie, der Vater flankiert von seinem Sohn und seiner vor langer Zeit verstorbenen Frau. An der Wand befand sich ein Regal mit Büchern, und auf dem Tisch standen Teller und Gläser, die längst fortgeräumt gehörten, sowie noch ein Stapel Bücher. Sie fragte sich, ob darunter auch Georges Buch über Kakteen war, von dem sie zwar gehört, das sie aber noch nie gesehen hatte. Doch sie wollte das, was nun unausweichlich passieren würde, nicht weiter aufschieben. Gemeinsam stiegen sie die knarrende Treppe zu seinem Schlafzimmer empor. Dort ließ sie sich von ihm die Bluse über den Kopf ziehen und half ihm, seine Knöpfe zu öffnen. Seine Brust und seine Schultern waren erstaunlich kräftig für jemanden, der ein solch schlechter Bauer war. Sie ließ ihn ihre Röcke herunterziehen und half ihm dann, seine Hose zu lösen. Sie standen einander gegenüber. Sie war sich bewusst, wie dunkel ihre Hände waren und die sonnenverbrannte Stelle, wo sie ihre Bluse aufgeknöpft hatte, und wie weiß dagegen ihre Brüste.
»Heute sind Sie Menschen«, sagte sie leise und lachte.
Er sah sie verwundert an, schien sich nicht an seine Bemerkung von damals über die blökenden Van Hassels zu erinnern, aber sie lächelte nur. Dann berührte sie sein Gesicht, seine Schultern, und er legte seine Hände auf ihre Hüften und zog sie zu sich heran. Am nächsten Morgen erbot er sich, sie nach Hause zu begleiten, um sie vor Wölfen und Berglöwen zu beschützen. Sie lachte.
aber die sind doch alle erlegt.« Sie hatte vor allem Angst vor Mary.
»Alle nicht«, sagte er und zwinkerte ihr zu.
Sie hakte sich bei ihm unter. Aber als sie eine knappe Viertelmeile vom Haus entfernt waren, bat sie darum, allein weiterzugehen.
»Wann darf ich dich wiedersehen?«
fragte George Carter. »Oje«, sagte sie, denn sie ahnte, wie kompliziert das alles werden würde. Aber sie hatte das Gefühl, wieder jung zu sein. Ihre Haut prickelte, als wäre sie gerade dem Fluss entstiegen. »Schau mal«, sagte sie, »du hast nichts zu essen. Ich werde dir später dein Abendessen bringen. Einen Kuss.« Dann schnell. Als sie in ihre Straße einbog, musste sie sich zügeln, um sich nicht umzudrehen, denn sie wusste, dass er dort stand und ihr hinterherblickte. Sie tat es dennoch.
»Geh nach Hause«, rief sie.
Sie spürte, wie beschwingt sie ausschritt, denn ach, wie liederlich sie war. Nachdem sie sich anfangs nicht ganz zurechtgefunden hatte, hatte sie sich dann doch recht geschickt angestellt, und als er nach der dritten Runde am Morgen vor Erschöpfung zusammengebrochen war, hatte sie triumphierend gelacht und ihn an sich gezogen. Während sie sich dem Haus näherte, konnte sie spüren, wie die Wirklichkeit sie nach und nach einholte. Dort irgendwo war Mary. Ganz gleich, wie gut sie ihre Schwester kannte, ganz gleich, wie oft sie sich gestritten hatten, einen solchen Bruch hatte es zwischen ihnen noch nie gegeben. Sie wusste nicht, was stärker war, ihr Glücksgefühl, ihre plötzliche Scham oder ihr Zorn auf Mary, die sie zwang, plötzlich Reue statt Freude zu empfinden. Sie betrat das Haus und erwartete, Mary in ihrem Schaukelstuhl zu finden, aber das Wohnzimmer war leer. Auch in der Küche war sie nicht. Und im Obergeschoss war das Bett ordentlich gemacht, als hätte niemand darin geschlafen. Sie war sich bewusst, wie anders sie roch als das alte Haus. Der Geruch von George, Schweiß und verschüttetem Apfelwein haftete an ihrem Körper. Nein, was sie getan hatte, würde weitaus schwerwiegendere Folgen haben, als sie es sich vorgestellt hatte. Zu dem Leben, das sie vorher geführt hatte, konnte sie nicht mehr zurückkehren. Sie musste es Mary mitteilen, und sie konnte nur hoffen, dass ihre Schwester es irgendwie verstehen würde. In diesem Moment vernahm sie ein klopfendes Geräusch, das vom Hügel herüberdrang. Sie ging zum Fenster und zog die Vorhänge zurück. Irgendetwas stimmte nicht mit der Plantage, und es dauerte einen Moment, bis sie begriff, was sie sah. In einer Reihe und einer weiteren, bis auf halbe Höhe, war das Licht anders, wie bei der Wolle eines Schafes, das gerade geschoren wird, und am Scheidepunkt zwischen den gefällten Bäumen und jenen, die noch standen, sah sie ihre Schwester, die die Axt schwang. Sie schrie, rannte die Treppe hinab, das Feld hinauf in die Plantage, wo sie über heruntergefallene Äste stolperte. Es herrschte ein regelrechtes Gemetzel. Der Geruch von zertretenen Äpfeln lag in der Luft. Verblüffte Vögel flatterten umher und piepsten empört. »Mary«, rief sie, »Mary, nein!« Aber ihre Schwester drehte sich nicht um, und Alice lief auf sie zu, weinte und schwor ihr, dass es ihr leid tue, dass sie George Carter nie wiedersehen werde, dass sie ihre Schwester über alles liebe, dass sie zusammen sein würden, bis sie starben. Sie lief immer noch, als sie Mary erreichte. Ihre Schwester fuhr herum, holte aus und erschlug Alice. Und das einzige Geräusch, das Mary dabei von sich gab, war ein leises, erschrockenes Keuchen.
»Es sind keine Mostäpfel«, sagte Mary, als sie allein in der Plantage stand, die abgeholzten Bäume um sich herum. Die Vögel waren zurück und hüpften auf den Splittern und Stümpfen umher. Alice lag auf dem Rücken, die Hände ordentlich an den Seiten, die Beine seltsam über Kreuz, wie eine Hirtin, die im Gras ein Schläfchen hält. Mary stand dort eine ganze Weile. Sie hatte das Gefühl, als könne sie die Zeit mit Händen greifen, als habe man ihr so viel davon geschenkt, dass sie alle Ewigkeit dort in der Plantage bleiben könne, ohne dass der Tod sie zu sich rief. Der Tag verging. Die Schatten einer Reihe Apfelbäume ließen von ihr ab und dann kletterten ihr die Schatten der gegenüberliegenden Reihe die Beine hinauf. Sie setzte sich hin, die Axt immer noch in Händen. In der Abenddämmerung kamen Hirsche aus dem Wald, musterten sie und sprangen davon. Ein roter Käfer landete auf ihrem Arm, krabbelte hinauf bis zu ihrem Ärmel und flog dann wieder fort. Sie schaute auf die Steinmauer, die sie gebaut hatte, und dann hinunter auf ihre Schwester. Sie hatte das Bedürfnis, etwas zu sagen, aber ihr war bewusst, dass sie die anschließende Stille nicht würde ertragen können. Fliegen schwirrten um die Wunde herum. Sie scheuchte sie mit ihrer Haube fort. Die Nacht brach herein, und noch immer rührte sie sich nicht von der Stelle. Erst der Sonnenaufgang und ein Klopfen an der anderen Seite des Hauses holten sie aus ihrer entrückten Benommenheit. Sie wusste, wer das war. Es konnte niemand anderes sein. Sie stand auf, wischte sich Staub und Holzsplitter von Bluse und Röcken und betrat das Haus durch die Hintertür. Sie blieb kurz vor dem Spiegel stehen, um ihr Haar zu richten und ihre Kleidung nach Blutspritzern abzusuchen. Wie so oft hatte sie das Gefühl, Alice vor sich zu haben, und in diesem Augenblick kam ihr zweierlei in den Sinn. Sie könnte den Platz ihrer Schwester in den Armen dieses Mannes einnehmen. Aber genauso gut könnte sie zurück auf die Wiese gehen und die Axt holen, um sich seiner endgültig zu entledigen. Doch als sie die Tür öffnete, stand nicht George Carter vor ihr, sondern der Sohn des Bäckers aus Oakfield. Er hatte sein Pferd am Anbindebalken festgemacht und hielt einen Brief in der Hand. Er sei für Alice, sagte er, von Mr. Carter. Und Mary bedankte sich, und als er fort war, stand sie im Flur und riss ihn mit zitternder Hand auf und las: George werde sie immer lieben, aber er sei nun mal ein eingefleischter Junggeselle, und daran sei nichts mehr zu ändern. Er habe im Zuge seines Aufenthalts in diesem Land festgestellt, dass das Leben als Bauer nichts für ihn sei. Während sie diesen Brief lese, sei er schon auf dem Weg nach Boston. Er werde im Frühjahr oder Sommer zurückkommen, denn eventuell sei das alte Haus ja doch noch für etwas Nütze. Vielleicht könne man einander dann wiedersehen. Er lud sie nicht ein, ihn nach Boston zu begleiten. Mary legte den Zettel auf den Tisch, betrachtete ihn, und dann faltete sie ihn zusammen, als ob sie Angst hatte, dass Alice ihn zu sehen bekam. Sie empfand nichts als Liebe für ihre Schwester und war enorm erleichtert, dass ihr dieser traurige Brief erspart geblieben war. Dann ging sie wieder nach draußen. Alice lag da, ganz friedlich. »Was soll ich tun?« hätte Mary sie gerne gefragt. Sie konnte ein Grab für sie ausheben neben dem ihres Vaters, aber die Vorstellung, allein im Haus zu leben, tat zu sehr weh. Also schleppte sie Alice hinein, entkleidete sie, wusch sie und zog ihr eines der beiden rosa Kleider an, die sie vor Jahren genäht hatte. »Wie hübsch«, sagte Alice, als Mary ihrer Schwester ihr Spiegelbild präsentierte. Mary wandte sich dem Leichnam in ihren Armen zu und sah dann wieder das Gesicht im Spiegel an. Sie wusste nicht, was sie erwidern sollte. Da war so vieles zu bedenken. »Wie geht es nun weiter?« fragte Mary schließlich. Alice zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Das ist für mich ebenso neu.« Mary küsste ihre Schwester auf die Wange und geleitete sie durch das Wohnzimmer zu ihrem Schaukelstuhl. Behutsam setzte sie Alice hinein und legte ihr einen Schal um die Schultern. »Danke«, sagte ihre Schwester, und der Stuhl begann zu schaukeln und hörte nicht mehr auf.